Lieber Max.
Lieber Jascha.
Es ist Zeit für Alarmstufe Rot.
Ich dachte für ein Duell, verdammt.
Jetzt muss ich mein Bravery.
Ich dachte für ein Duell, jetzt muss ich mein Deck wieder weglegen. Toll, Jascha.
Ja, du kannst es noch an die Seite legen.
Okay.
Denn in den News heute geht es unter anderem um Red Alert New World Order. Es geht um Tabletop Inc. die Crowdfunding-Revolution. Es geht um Maglev Metro und um einen Kauf in unserer Branche. Nämlich hat Tycoon Games Gamlin Games aufgekauft. Und darüber wollen wir heute kurz sprechen in den News.
Bricht wirklich nicht für mich menschlich, dass ich bei Alert sofort diese eine Szene, diese ganz geflügelte Alarm im Kopf
habe. Max, das zeigt nur, dass du ein Mensch von Kultur bist.
Okay, nennen wir es so. Ist in Ordnung.
Alarm.
Nennen wir es so.
Aber man muss auch sagen, keiner weiß, wie dieser Film weitergeht.
Der braucht ja auch nicht weitergehen.
Also, ja, man weiß, dass da vielleicht einiges zu weit geht, aber es ist ja nur dieser Clip, den alle kennen.
Ja, Punkt für dich.
Gut. Ja, Max, soll ich mal anfangen, wenn wir schon bei Alarm...
Fang du mal an, wenn wir schon bei dem Alarmthema sind, machst du mal mit dem roten Alarm weiter.
Max, woran musst du zuerst denken, wenn ich dir Red Alert sage?
An Yuri. An Yuri und Command & Conquer.
Yes, absolut. So ist es. Denn Wolfstorm, ein bisher relativ kleiner, unbekannter Verlag, hat Red Alert angekündigt, was optisch und natürlich vom Namen her an Command & Conquer erinnert. Und zwar auch absichtlich. Ohne dass das Ganze eine offizielle Lizenz hätte oder zum Franchise irgendwie gehören würde. Es ist also eine reine Anleihe an das Ganze. Das Spiel soll dieses Jahr bei Gamefound zu plätschen sein und der Verfasser heißt Krešimir Turčić. Ja, das Ganze wird ein 1-6-Personen-Spiel ab 14 Jahren. Also man kann davon ausgehen, für Brettspiele wird es da zur Sache gehen. Denn das Ganze spielt auch in einem fiktiven Zweiten Weltkriegsszenario. Also in einer leicht abgewandelten Fassung. Na, und ja, wie am Anfang schon gesagt, ne, es geht ganz, ganz stark in die guten alten Command & Conquer Vibes rein, die man vielleicht von früher noch so kennt, von der einen oder anderen LAN-Party. Also der Look und das ganze Feeling des Spiels soll da ganz stark irgendwie wieder durchkommen. Fun Fact, Max. Wusstest du, dass Command & Conquer 2009 rund 30 Millionen Spiele verkauft hatte?
Wusste ich nicht, kann ich aber verstehen. War eine gute Spielereihe. Ich weiß noch, dieses da war ich viel zu jung und viel zu blöd eigentlich, als ich das gespielt habe auf gut Deutsch. Da hat mein Vater Parenting dann Right leider nicht richtig aufgepasst, was ich da spiele. Und ich weiß noch, was das für ein amazing Moment war. Heutzutage wirst du ja bei Spielen immer so mit Tutorials zugeschissen. Ne? Du kannst ja eigentlich Funktionen schon gar nicht mehr übersehen. Es sei denn, du gibst dir Mühe oder skippst die Tutorials einfach nur mit Escape schnell durch.
Ja.
Aber damals gab es die ja noch nicht wirklich. Und ich weiß noch, was für ein Aha- und Wow-Moment das war, als ich festgestellt habe, dass ich mich mit GIs in Gebäuden verschanzen kann. Alter, war das gut.
Welcher Teil war das? Mit dem in Gebäude verschanzen?
Alarmstufe Rot 2 habe ich damals als allererstes gespielt. Alarmstufe Rot 2 und mit dem DLC Yuris Rache. Also Add-on hieß das ja damals noch.
Ich glaube nämlich, im allerersten konnte man das noch nicht. Das ist ja spannend. Also es sei denn, ich vertue mich, dann korrigiert uns da gerne.
Wahrscheinlich fallen jetzt hier irgendwo zwei Leute um, die Command & Conquer Freaks sind und sagen, was labern die da? Die abonnieren hier.
Ja, echt, ich glaube, da sind die Gefühle stark, weil das ist so ein in meinem Fall Kindheitsspiel, für manche anderen wahrscheinlich Jugendspiel. Weiß nicht.
Ja, also deine Eltern haben auch nicht aufgepasst, sagst du, beruhigt mich ein bisschen.
Ich habe es auch bei Freunden gespielt. Ich glaube, meine Eltern hätten es nicht so cool gefunden, das zu sehen. Aber naja.
Du Lump.
Max, bevor ich an dich übergebe, möchte ich noch eine kleine Kritik üben, weil diesen Artikel, den habe ich bei Brettspielnews.de gesehen. Ich weiß, dass die bei Brettspielnews öfter mal einfach von Boardgame-Geek-Artikel kopieren und ins Deutsche übersetzen. Und damit bin ich auch total fein. Aber dieser Text hier wurde halt offensichtlich von ChatGPT übersetzt. Und da sind, also es liest sich grausig. Ich habe das zwar bei Brettspielnews.de gesehen, bin dann aber zu BGG gewechselt, um es mir im Original durchzulesen, weil ich schon wusste, das wird 1:1 dieser Text sein und war es dann auch. Aber wir hatten es ja hier teilweise schon ein Thema, ne, wie KI auch den Brettspieljournalismus beeinflusst. Und ey, also da hätte ich den Text doch einfach bei Lingui oder so reingehauen.
Oder DeepL.
Da kommen, ja, genau, das ist ja gehört zu Lingui.
Ach so, wusste ich gar nicht, wüsste mal.
Doch, ist dieselbe Spoke da. Da kommen bessere Texte raus. Also, liebe Leute bei Brettspielnews, falls ihr es hört, benutzt bitte ein anderes Tool, weil das war teilweise echt holprig zu lesen. Und ich finde, das muss auch nicht sein. Also selber schreiben mit KI verstehe ich noch, weil es zeitintensiv ist. Ich mache das selber ja beruflich auch. Ne? Aber ich finde, für eine Übersetzung, da kannst du nicht ChatGPT beauftragen. Da gibt es coolere Sachen. Aber das war alles. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur einmal hier rein.
Guck mal, von deinem komischen Brechreiz gehen wir mal rüber zu einem schönen Thema. Ich habe mich ja heute ein bisschen auf das Crowdfunding-Spotlight fokussiert und dementsprechend werde ich euch da mal wieder ein paar neue Löcher in den Geldbeutel brennen.
Oh weia.
Und zwar könnt ihr wahrscheinlich noch, wenn ihr Glück habt und ich mich gerade datumstechnisch nicht vertue, wenn ihr diese Folge hört, noch ein paar Tage plätschen, nämlich Tabletop Inc. The Crowdfunding Revolution. Kurz dazu einmal erzählt, ist noch bis 30. Juli im Crowdfunding drinne und dieser All-In-Pledge sind ungefähr 142 Pfund. Rechnet euch bitte selbst mit dem aktuellen Kurs um, das springt ja auch täglich. Wir haben 1 bis 6 Spielende, 25 Minuten pro Person an Spieldauer und thematisch bei Tabletop Inc. an sich leiten wir einen aufstrebenden Brettspielverlag in den 1970ern und jagen aber trotzdem der besten Crowdfunding-Kampagne hinterher. Das ist diese Crowdfunding-Revolution-Geschichte. Finde ich erstmal richtig, richtig geil vom Grundprinzip her, dass man da einfach mal auf die Verlagsseite wechselt sozusagen. Das finde ich mega cool.
Ob das ein bisschen Verständnis für die Verlage fördern wird bei den Spielenden? Vielleicht. Es hört sich spannend an.
Who knows?
Ist das Ganze ein Strategiespiel, Max, oder wie stellt man sich das
Worker
vor?
Worker-Placement tatsächlich. Das finde ich so interessant daran. Wir haben die Mechaniken Worker Placement, so ein Ressourcenmanagement, weil wir natürlich Geldmittel verwalten müssen, Prototypen und Marketingpunkte zur Optimierung unserer Werbekampagne sozusagen einstreuen müssen. Wir haben aber auch Micromanagement, weil wir die Mitarbeitenden schulen müssen, die Produktions- und Vertriebslinien optimieren müssen und halt Worker Placement, weil wir Mitarbeiter benutzen, um Sachen zu aktivieren. Ich finde das mega, mega interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt natürlich, das darf ich euch nicht vorenthalten, wieder das und den Unterschied zwischen den verschiedenen Versionen. Ne, da gibt es halt Metal Coins, Neopren-Spielbrett, Holzelemente und so weiter. Das kennen wir schon, das Spiel. Ne?
Wie sich das halt für ein Crowdfunding-thematisiertes Spiel gehört. Ne? Müssen auch so Crowdfunding-typische Sachen irgendwie available sein.
Definitiv. Was ich halt so schön finde, ist, dass, wenn man sich das auf der Seite anguckt, wo es präsentiert wird, du hast da wirklich kleine Spieleboxen. Also du hast nicht einfach nur Plättchen, es sind kleine Spieleboxen. Das finde ich einfach sehr, sehr cute, muss ich sagen.
Das ist wirklich niedlich.
Und ich sehe gerade, weil ich die Seite parallel offen habe, kann ich euch zumindest mit dem heutigen Preis zum Aufnahmestatus erleuchten. Das sind 167 Euro, die ihr für All-In mit allem drum und dran, was da geht, rein wühlen könnt. Da ist aber auch wirklich, wirklich, wirklich eine Menge drin. Also wirklich.
Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall mal eine coole neue Perspektive.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin zutiefst gespannt und muss leider Gottes immer noch mit mir ringen, will ich es haben oder will ich es nicht haben? Das ist hier die Frage. Ja, ich meine, komm, 22 Minigame-Boxes, die alle quasi so Easter Eggs sind. Also ne, ich sehe hier Boxen, die muten schon sehr so Willen des Wahnsinns mäßig an und so. Ne?
Ach so, ja, das ist natürlich eine super gute Gelegenheit für Designs.
Ja.
So ein reines Easter Egg-Feuerwerk verspricht das ja zu werden.
Oh ja. The Flu zum Beispiel schön. Heißt eine der Spieleboxen. Da sehe ich sofort hier Black Ink Pandemic. Sehe ich da sofort. Ich habe hier noch Wine. Das schreit vom Cover her, schreit das einfach Agriculture. Und irgendwo in der Ecke sehe ich noch Capitalism. Das ist einfach der Monopoly-Dude da drauf, nur ohne das ominöse Mandela-Effekt-Monokel, was er einfach nie hatte.
Der bessere Name für Monopoly übrigens, Capitalism.
Na, du kriegst auf jeden Fall was auf der Box versprochen wird, ne?
Ja.
Ja, aber das soweit von mir dazu. Wie gesagt, wenn es für euch interessant ist, schaut mal rein. Ich überlege auch noch mit zu plätschen. Vielleicht, eventuell.
Das höre ich gerne, Max. Nicht immer nur mir hier Ideen in den Kopf setzen, sondern auch mal selber hier plätschen. So sieht's aus.
Ein Spieleregal sagt, ich tue schon genug. Es biegt sich schon und weint.
Ja gut, das kann ich bezeugen. Dann würde ich sagen, Max, mache ich mal
genau,
weiter.
Genau, das wollte ich mir auch gerade vorstellen.
Und zwar mit einer neuen Transaktion, um mal hier so ein bisschen fußballmäßig zu klingen. Und zwar kauft Tycoon Games Gamelin Games auf. Letztere sind unter anderem bekannt für Heroes of Land and Sea Und für die Tiny Epic Kingdoms Reihe, die ja mit verschiedenen Namenserweiterungen, mit verschiedenen Mottos dahergekommen ist. Gamelin Games wurde 2011 gegründet und hat in der Zeit einige ziemlich coole Spiele rausgebracht. Unter anderem, ja jetzt, wie gesagt, wurden sie ja von Tycoon Games gekauft, die vorher auch schon Blood Rage von Cool Mini or Not gekauft haben. Also Tycoon Games ist auf großer Shopping-Tour.
Oh, siehst du mal, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass Blood Rage die IP verkauft wurde.
Tja, ja, es ist an mir auch vorbeigegangen bisher, aber Tycoon Games hat die sich gesichert. Und so ein Analyst, den ich dazu gelesen hatte, der führt das auf den schwächelnden US-Markt dank der Annoying Orange zurück, ne, wo im Moment wirklich einige Brettspielhersteller in richtig arge Not gekommen sind, eben nicht mehr im eigenen Land herstellen zu können durch Zölle, beziehungsweise selbst wenn dann mal bei gutem Wetter Trump auf die Idee kommt, die Zölle doch wieder zu ändern, ne, da ist einfach die Verlässlichkeit nicht mehr da. Deswegen die Risikobereitschaft, in so ein Projekt zu investieren, gar nicht mehr gegeben ist. Also selbst wenn diese Zölle jetzt wirklich weg wären und nicht wiederkämen, bräuchte es ein bisschen mehr Vertrauensaufbauzeit für irgendwelche Investoren, um so große Projekte anzugehen. Und das nutzen jetzt die Nicht-US-Brettspielefirmen eben auf. Ne, so viel zu America First. Ne, und gehen los und kaufen da eben Franchises, Marken und teilweise eben ganze Verlage auf, so wie es hier jetzt eben passiert. Die gute Nachricht für uns als Spielende ist, dass Tycoon Games die bestehenden Marken von Gamelin Games weiterführen möchte. Zum einen, weil die eine tolle Fanbase haben, die ziemlich treu ist. Also die Spiele, die da rauskommen, haben eine relativ feste Abnehmerschaft. Das ist ziemlich sicher. Und na klar, das müssen die bei Tycoon Games ja auch irgendwie sagen, weil die sich natürlich auch mit dieser Marke und den Spielen da identifizieren. Bla bla bla, ist ja klar. Aber ja, erstmal für alle außerhalb der USA ganz gute Nachrichten. Der Brettspielemarkt verlagert sich ins nicht-amerikanische Ausland.
Ja, das ist ja ein prophezeites Phänomen, nenne ich das jetzt mal vorsichtig.
Ja. Weißt du, was ich heute in der Tagesschau erfahren habe?
Nein.
Dass Donald Trump mit Coca-Cola gesprochen hat und sich dafür einsetzen will, dass Coca-Cola in Amerika jetzt Rohrzucker und kein Mais mehr verwendet für den eigenen Zucker.
Ist der dumm? Das ist doch das Einzige, was eine beschissene Kornkammer da fabriziert.
Tja, ja, ich meine, Zuckerrohr haben die bestimmt auch, ne? Und ich glaube, dass Mais wahrscheinlich da, wie wäre das, Mais wird da auch ziemlich krass subventioniert.
Ja, ja, also deswegen ja.
Vielleicht
ja
will Trump da auch wieder Subventionen abschaffen.
Aber das, wenn du über den Amis auf die Produktleiste guckst, du findest ja kein Produkt, wo nicht 6,5 Tonnen Maisstärke, Maiszucker, Mais-Sirup, Mais irgendwas drin ist. Deswegen schmeckt die Scheiße bei denen ja anders als bei uns. Das ist ja der Scherz an der ganzen Nummer. Wenn du dich mal mit den Produkten bei denen beschäftigst. Die schmecken ja aus einem bestimmten Grund anders.
Tja, ich fand das nur so geil, weil Coca-Cola selbst das noch nicht bestätigt hat, sondern da kommt einfach der Präsident von deinem ollen Land an und erzählt sowas. Und die Unternehmen dürfen gucken, was sie daraus machen. Das ist schon irgendwie witzig. Also musste ich jetzt bei den Spielen hier dran denken.
Ganz ehrlich.
Tut einem leid um die ernsthaften Unternehmer da vor Ort, die einfach nur da in Ruhe ihrer Tätigkeit nachgehen wollen. Aber naja.
Du, ich sag's dir so ganz ehrlich, wie es ist.
Neue Realität.
Es wird sich genauso abspielen wie damals, als er die horrenden Strafzölle gegen Autos aus Mexiko gebaut einführen wollte. Da sind Lobbyisten von Daimler und von BMW im Weißen Haus gewesen und danach waren die Zölle auf die Fabriken in Mexiko plötzlich gar kein Problem mehr. Und dann hat man gesagt, nö, ach, also eigentlich, naja, muss ja nicht sein, ne?
Die hatten wahrscheinlich ein großes Bilderbuch dabei. So, ja,
die haben ihm,
was ist was?
Die haben ihm halt mit einem großen Bilderbuch erklärt, wie viele Arbeitsplätze wegfliegen, wenn sie jetzt sagen, wir machen diese Fabriken hier alle platt hier im Land und du kannst zusehen, wo du mit deinen Leuten bleibst. Das war selbst dem Trottel wahrscheinlich klar, dass die Zahlen eindeutig zu groß sind.
Ja, aber bevor wir weiter über unser aller Lieblingsland ranten, Max, was hast du denn noch mitgebracht? Ich habe eben schon so gesagt, als du Maglev Metro mir buchstabiert hast, dachte ich, das ist jetzt irgendwie russisches, keine Ahnung was. Es klang russisch.
Miert.
Klär uns auf.
Also, ich kläre euch mal so ein bisschen auf. Maglev Metro war jetzt vor kurzem im Kickstarter, ist vollständig gefounded, also ist quasi kein, ihr könnt es noch plätschen, ne? Der Kickstarter-Start war am 22. April, das ist schon ein paar Tage her. Aber es ist alles erfolgreich gefaunet, die Produktion geht schon los, hier und da und hopsasa. Und Maglev Metro kriegt eine Expansion, Volume 2. Was ist aber Maglev Metro? Es ist, wie man es schon sagt, für alle von euch, die den Begriff Maglev nicht kennen, Magnetic Levitation. Wir reden von Schwebebahnen. Diese coolen Monorail-Dinger. Wisst ihr?
Monorail.
Ja. Um die geht's in dem Spiel im Endeffekt. Wir bauen ein Schienennetz. Und mit dieser Erweiterung kommen neue Karten ins Spiel. Ich sag mal, ganz blöde neuer Spielspaß. Ne? Wir haben ein Tile-Placement-System, wo wir so ein hexbasiertes Stadtnetz ausbauen mit Kreuzungen und Doppellinien, wo wir dann das Routing der einzelnen Bahnen bestimmen müssen. Und hier und da ein Hopsasa. Also krass in Anführungsstrichen, krass auf Netzwerkoptimierung ausgelegt, wenn man so will. Ne, dass die besten Strecken und Stationen und sowas da sind, dass wir unterschiedliche Roboter-Upgrades uns besorgen können und hier und da. Also schon ein interessanter Deep Dive. Muss ich so ein bisschen an dieses Spiel, ich glaube Zug um Zug heißt es hier, oder? Es ist doch, glaube ich, das mit den Zügen dazu, wenn ich das irgendwie im Kopf richtig habe, das Spiel. Da musste ich irgendwie dran denken und fand den digitalen Einschlag mit den Monorail-Bahnen eigentlich ganz interessant. Zumal es das Grundspiel schon eine Weile gibt.
Ja, ich finde das auch spannend, dass dieses Thema hier so Verkehrsnetze bauen, dass das gerade wieder so ein bisschen trendet, ne? Weil wir hatten ja über Zug und Zug auch schon mal hier in den News gesprochen, meine ich, dass da auch eine Neuauflage kommen soll. Oder eine Erweiterung sogar.
Ja, ich habe es auch irgendwie im Hinterkopf. Was ich aber so interessant finde, ist, dass du bei diesen Spielen auch noch 4 bis 5 Jahre nach Release, weil Maglev Metro, der Ursprungsteil, also das Ursprungsgrundspiel, ist 2021 erschienen. Ne? Also dass du auch so 5, 6 Jahre danach noch Community findest, die sagen, boah, geil, eine Erweiterung für ein Monorail-Bauspiel. Das finde ich immer cool irgendwie.
Mhm. Ja, das finde ich auch.
Ja, aber das war es bei mir schon zu Maglev. Also viel spannender wird es gerade nicht.
Ja, alles klar. Also lohnt sich auf jeden Fall, das auf dem Schirm zu behalten. Was sich auch lohnt, auf dem Schirm zu behalten, sind wir. Denn wir werden nach dieser Folge eine kleine Sommerpause einlegen, ihr Lieben da draußen. Wir haben es uns verdient, würde ich mal sagen, Max. Und wir haben einen kleinen Teaser zu machen, wie es nach der Sommerpause weitergeht. Denn wir sind ein bisschen für euch unterwegs.
Wir sind nicht untätig.
Das klingt jetzt mehr nach... Genau, das klingt jetzt irgendwie mehr nach Investigativjournalismus, als es ist.
Dann, dann,
Nein, es ist die gemütliche Art von Brettspieljournalismus. Wir fahren, wir lassen uns Dinge zeigen, wir essen was, wir trinken was und lassen es uns gut gehen. Aber natürlich alles streng im Auftrag des Podcasts, natürlich, ne? So, muss ja mal gesagt werden. Wir arbeiten ja.
Das auf jeden Fall. Wollen wir schon anteasern, wo es hingeht? Ja, schau, oder wollen wir es noch Top Secret lassen?
Nee, sag doch ruhig mal.
Okay. Wir sind nämlich von der Apex-Ideenschmiede aus eingeladen worden, da mal ein wildes Prototypen schnuppern und testen zu machen. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, werden wir euch da ein bisschen mit, ich glaube auf Twitch heißt es IRL-Content versorgen. Hier und da mal ein paar blöde Stories, Fotos von unserem Bier oder irgendwas dergleichen versorgen.
Viele Bierposts.
Genau, viele, viele Bierposts. Nein, wir trinken nicht viel, wir fotografieren nur ein Bier sehr, sehr oft. Und
in verschiedenen Gläsern.
Genau, da werden wir natürlich einiges an Content für euch noch versuchen zu generieren, dass wir euch da schon mal spannende neue Einblicke geben können, Dinge, die vielleicht demnächst auch in euer Spielregal wandern können. Und wir haben auch noch das ein oder andere Rezensionsexemplar zugeschickt gekriegt, das wir dann auch nach der Sommerpause für euch weiter verwursten. Und ja, wir machen bis Ende August die Sommerpause, wenn ich mich ganz stark täusche, Jascha. Also gönnen wir uns einen Monat und starten im September für euch wieder rein. Und dann ist ja auch schon fast wieder die Spiel, ne? Also so viel Zeit ist da ja gar nicht mehr bis zum Spiel.
Ja, stimmt.
Verrückt, die Zeit rennt, würde ich sagen. Die Zeit rennt.
Ja, so kann man es sagen. Aber wir freuen uns auf einen sehr schönen Wochenendtrip und was uns da so erwartet. Also ich bin wirklich sehr gespannt, weil wir da unter anderem auch mit einem Genre zu tun haben, mit dem ich noch nicht so viel Erfahrung habe.
Oh ja, das also, ist sehr interessant. Ihr dürft sehr, sehr gespannt sein. Ich freue mich da sehr drauf.
Genau. Wir werden mit Sicherheit in der Community den einen oder die andere haben, die uns erkennt, wo wir da eigentlich sind.
Ja.
Wenn wir Bilder aus irgendeinem Biergarten oder so posten, du hast immer so ein paar Leute, die wissen, ach guck mal, das ist doch bei mir um die Ecke meine Hut.
Stimmt, ja, wahrscheinlich. Also ihr Lieben, bis im September, bleibt uns treu. Wir gucken, dass wir euch hier und da nochmal ab und zu auf Instagram mit ein paar Fotos versorgen. Aber wir gönnen uns Sommerurlaub. Stellt euch uns einfach vor mit Brettspielen, einer halben Kokosnuss mit einem Schirmchen darin und beidem Hawaii-Hemd.
Mit einem Bier in der Kokosnuss.
Das wäre witzig.
Die Story muss konsistent sein, Max.
Das wäre witzig, ja. Wenn du so eine halbe Kokosnuss hast, in der ein Bier steht und da drin so ein Schirmchen.
Das ist der deutscheste Cocktail aller Zeiten.
Ja. Ein Hopftail. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.